Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Frank Wachsmuth.
Für den heutigen Sonntag, der hat den wunderbaren Namen Jubilate. Zu dem Sonntag Jubilate steht der Predigttext in Johannes 16 und es sind die Verse 16 bis 23. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen ja gar nicht, was er da redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das ist schon eine ganz spannende und interessante Angelegenheit. Heute ist der dritte Sonntag nach Ostern. Wir aber betrachten einen Bibeltext, ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, das sich historisch gesehen vor Karfreitag und vor Ostern ereignet hat. Das ist schon eine spannende Angelegenheit. Dieser heutige Sonntag trägt den Namen Jubilate, also jubelt. Aber von jubelnder Freude und von überschäumender Begeisterung ist bei den Jüngern in diesem Textabschnitt überhaupt nichts zu spüren. Sie sind nicht voller Jubel, sondern sie sind voller Fragen. Sie sind unsicher und Ungewissheit breitet sich aus. Jesus redet so ganz merkwürdige Dinge. Er hat vermehrt und immer wieder von seinem Abschied gesprochen. Wieso Abschied? Er wurde doch vor wenigen Tagen noch frenetisch gefeiert. Bei dem Einzug in die Hauptstadt Jerusalem auf dem Esel, da wurde er als der Messias, als der Sohn Davids proklamiert. Das war ein wahrer Jubilate-Tag. Jesus, der neue König, der Heiland, der Retter. Und wieso spricht er jetzt auf einmal davon, dass er seine Jünger verlassen wird? Und dass sie ihm auf diesem unmittelbar bevorstehenden Weg nicht folgen können. Wieso sagt er, dass es sogar gut ist, wenn er weggeht? Dann spricht er vom Tröster, von dem Heiligen Geist, von dem Beistand, der beständig bei ihnen sein wird, aber er selbst geht zu dem, der ihn gesandt hat, also zurück zu seinem himmlischen Vater. Und dann kommen diese kryptischen Worte: Eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und für die Jünger sind das alles böhmische Dörfer. Die kapieren gar nichts. Und deswegen tauschen sich die Jünger darüber aus. Sie fragen und sie äußern ihre Unsicherheit. Und das haben die Jünger übrigens oft gemacht. Das ist ein gutes Wesen von Schülerinnen und Schülern, von Jüngern Jesu Christi, wenn sie fragen. Und die Jünger haben immer und immer wieder gefragt. Das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die wir von den Jüngern lernen können. Ich will euch ein paar Beispiele zeigen. Jesus hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und Petrus erhebt Einspruch, weil Petrus nicht verstanden hat, was sich hier gerade ereignet. Und dann fragt Petrus: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Ja, das ist gut, dass Petrus diese Frage stellt. Denn in seiner Antwort gibt Jesus eine grundsätzliche Aussage über die Beziehung seiner Leute zu ihm. Ihr seid schon rein, aber die Füße sind dreckig geworden, deswegen braucht ihr immer wieder die Reinigung. Also eine grundsätzliche Reinigung und eine grundsätzliche Heiligung habt ihr erfahren, aber die tägliche Sündenvergebung ist notwendig. Ein Glück, dass Petrus nachgefragt hat. In Johannes 13, Vers 33 spricht Jesus davon, dass er noch eine kleine Zeit bei seinen Jüngern sein wird, also ähnlich wie in unserem Predigttext. Und wieder ist es der Petrus, der sagt, sag mal Herr, wo gehst du eigentlich hin? Und im Anschluss an diese Frage und noch an einen Treueschwur von Petrus, dass er Jesus auf keinen Fall und niemals verlassen wird, da muss Jesus ihm sagen, Petrus, in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Die Jünger fragen immer wieder nach. Johannes 14 spricht Jesus vom himmlischen Haus des Vaters und er geht hin, um alles für seine Leute vorzubereiten. Und jetzt ist es der Thomas, der so ein bisschen begriffsstutzig ist und der die Rückfrage stellt. Lieber Herr, wir wissen erstens nicht, wohin du gehst und zweitens wissen wir den Weg nicht. Gut, dass Thomas nachgefragt hat, denn im Anschluss daran formuliert Jesus eine ganz, ganz maßgebliche und wichtige Aussage. Jesus sagt nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, und das ist das Ziel, wo ich hingehe, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gut, dass Thomas nachgefragt hat. Aber damit sind jetzt noch lange nicht alle Unklarheiten beseitigt, sondern Jesus spricht von seinem Vater im Himmel. Und jetzt ist es der Philippus, der wieder nachhakt. Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Gut, dass Philippus diesen Einwand hat. Denn daraufhin sagt Jesus diesen wichtigen Satz, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann sagt Jesus noch an einer anderen Stelle, dass er sich nur denen offenbaren will, die ihm nachfolgen und die ihn lieben. Und dann gibt es den Judas, also nicht den Ischariot, sondern den anderen Judas, der sagt, Herr, das verstehe ich nicht. Warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht den anderen? Und wiederum ist es gut, dass der Judas sagt, ich kapiere es einfach nicht, denn er bekommt eine grundlegende Antwort, dass Jesus sagt, Menschenskind, es geht um eine vertrauensvolle Beziehung und wer diese vertrauensvolle Beziehung zu mir hat, dem werde ich mich offenbaren, der wird mich erkennen. Ich habe das deswegen so ausführlich euch mal wiedergegeben und dargestellt, weil mir das aufgefallen ist. Das zeichnet die Jünger aus, dass sie fragen. Und ihr Lieben, das ist gut und das ist wichtig, nicht nur für die Jünger, sondern auch für uns heute. Ich bin der Überzeugung, dass das in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden noch viel, viel mehr passieren muss, dass wir Fragen stellen. Wenn wir zusammenkommen, um miteinander die Bibel zu lesen, wenn wir zusammenkommen, um miteinander auf Jesus zu hören und sein Leben zu betrachten, dann sollen wir Fragen stellen. Es sei denn, ihr versteht das alles, was ihr da lest. Ja, dann ist es okay, dann ist alles fraglos. Aber wenn wir nun nicht oberflächlich und nicht mit halbem Ohr und nicht mit halbem Herzen nur wahrnehmen und lesen und hören, was da steht, dann machen wir hoffentlich Beobachtungen. Und dann machen wir hoffentlich Entdeckungen. Und dann stellen wir hoffentlich auch Fragen. Lasst uns von den Jüngern lernen und lasst uns die richtigen Fragen stellen. Und wenn es die falschen Fragen sind, macht nichts. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ich war kürzlich auf einer theologischen Fachtagung. Und dann hat der Referent vor seinem Referat gleich am Anfang gesagt, dass wir mit mehr Fragen aus seinem Vortrag rausgehen werden, als wir reingekommen sind. Na, das war ja mal eine Ermutigung, gell? Aber er hat recht gehabt. Es war tatsächlich so. Da war so viel Neues drin, das hat uns herausgefordert. Wir mussten hinterfragen und wir mussten nachfragen. Das ist ein wesentlicher Aspekt in diesem Predigttext. Wiedersehen macht Freude, weil wir dann, wenn wir nachfragen, Neues entdecken und Jesus auf eine neue Weise sehen. Und das macht hoffentlich ganz viel Freude. Denn die erste Hälfte des Predigttextes, den ich euch vorgelesen habe, dreht sich um diese Frage. Also Jesus sagt zunächst eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. So, und jetzt kommt die Frage der Jünger, was bedeutet denn das? Und wie ist das in Einklang zu bringen mit der Aussage von Jesus, dass er zu seinem Vater geht? Die Jünger wiederholen diese Fragestellung nochmal und geben ganz ehrlich zu, keine Ahnung. Jesus greift das auf, wiederholt die ganze Geschichte noch einmal und merkt ihr, wie bedeutsam und wie wichtig es ist, dass die Jünger fragen. Aber jetzt wollen wir uns nicht bei den Fragen aufhalten, sondern auch in diesem Text schauen, welche Antworten gibt Jesus. Damals seinen Jüngern und uns heute. Erstens, Jesus sagt, ich gehe weg und das ist gut für euch. aber ihr werdet mich wiedersehen oder noch besser, ich will euch wiedersehen. Ich weiß nicht, wer von euch noch die Zeichentrickserie Paulchen Panda kennt. Ja, kennt ihr? Im Abspann heißt es immer, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Und dann sagt Paulchen, indem er sich nochmal rumdreht, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ich als kleiner Fernsehzuschauer war natürlich traurig, dass die Sendung jetzt zu Ende ist, aber ich habe das Versprechen von Paulchen bekommen. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Das ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern sagt. Zwar sagt er, dass er geht, aber er verspricht ihnen, dass es ein Wiedersehen geben wird. Wiedersehen wird Freude machen. Wenn Jesus sagt, dass er geht, dann ist das ja kein saloppes, jo, Jungs, ich bin dann mal weg, ne? Mal gucken, was sich dabei ergibt. Jesus macht sich auch nicht aus dem Staub, weil ihm alles zu heikel und zu anstrengend wird. Es ist kein Rückzug, weil er keine Lust mehr hat, sondern Jesus sagt, ich gehe, aber mit seinen Worten vermittelt er gleichzeitig die Gewissheit und das Versprechen, dass er seine Leute nicht allein lässt. Er wird sie nicht sich selbst überlassen, sondern er tröstet sie. Aber da stellt sich bei diesen Worten, die Jesus formuliert, doch die Frage, wie denn diese Ankündigung Jesu zeitlich einzuordnen ist. Also wann wird das denn sein, dass sie ihn noch eine kleine Weile sehen, um ihn dann später wieder eine kleine Weile zu sehen? Nach meiner Erkenntnis sind diese Worte von Jesus in einer dreifachen Hinsicht zu verstehen. A. Das Ereignis, das damals unmittelbar bevorstand, das war die Kreuzigung und die Grablegung Jesu. In dem Moment, also zu dem Zeitpunkt, wo Jesus begraben wurde, haben die Jünger ihn tatsächlich nicht mehr gesehen. Aber kurz danach, am Ostermorgen, da haben sie ihn wieder gesehen. Also in diesem Zeitfenster hat sich genau das ereignet. Eine Zeit lang werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber dann werdet ihr mich wiedersehen. Tatsächlich genau damals am Karfreitag und Ostergeschehen. Aber es gibt noch eine zweite Deutung. B. Bis zu seiner Himmelfahrt haben die Jünger Jesus ja dann gesehen. Nicht nur die Jünger, sondern viele, viele andere auch. Und danach haben sie ihn nicht mehr gesehen. Eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ja, na tatsächlich. Denn mit Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und somit haben tatsächlich die Jünger Jesus wieder gesehen. Aber dieses Sehen müssen wir nun in Anführungszeichen setzen, denn es war ein Sehen mit dem geistlichen Auge. Es war ein Sehen mit dem inneren Herzen, mit geöffneten Augen des Herzens haben sie Jesus dann am Pfingsten wieder gesehen. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, C. Wenn wir das Sehen als unmittelbares und als direktes Anschauen verstehen, dann wird das ja am Ende der Zeit bei seiner Wiederkunft sein. Eine kleine Weile werden wir ihn nicht sehen mit unseren eigenen Augen. Nun, tatsächlich, diese kleine Weile dauert jetzt schon über 2000 Jahre. Aber das ist ja kein Problem, denn bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre, also von daher wirklich nur eine kleine Weile nach seinem Maßstab. Aber dann werden wir ihn sehen, tatsächlich mit unseren eigenen Augen werden wir ihn sehen. Also in dieser dreifachen Deutungsweise verstehen wir die Sache, die Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat. Und was bis dahin passiert, das verheimlicht Jesus seinen Jüngern nicht, sondern das, da ist er ganz ehrlich. Und deswegen ein zweiter Gedanke, ich gehe weg und ihr werdet weinen und klagen und todtraurig sein. Das ist ja meistens so, dass es für diejenigen, die zurückbleiben, immer mühsamer ist als für diejenigen, die weggehen. Wir als Familie, Pastorenfamilie, wir sind schon einige Male umgezogen und für uns war zwar immer auch der Abschiedsschmerz da, aber wir sind zu neuen Ufern aufgebrochen. Für diejenigen, die wir zurückgelassen haben, für die war das mühsamer. Ja, für die war erstmal eine Lücke, für die war ein Loch. Da ist eine Leere zurückgeblieben. So ähnlich ist es, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Die Kinder brechen auf zu neuen Ufern. Die Kinder gehen ins Studium, die Kinder gehen in das Abenteuer eigenständiges Leben. Aber die Eltern, die bleiben zurück und die vermissen die Kinder. Und das Kinderzimmer ist leer. Und über den Schmerz von Hinterbliebenen, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, glaube ich, muss ich gar nicht viel sagen. Das können die meisten von uns gut nachvollziehen. Ich gehe und ihr seid traurig darüber. Ja, die Leere, die Lücke bleibt. Bei den Jüngern aber war es noch weit mehr als nur dieser Abschiedsschmerz. Bei den Jüngern war es diese ohnmächtige Wut darüber, dass Jesus ganz offensichtlich aufgrund einer religiös motivierten Machtintrige umgebracht wurde. Seine Hinrichtung war doch ein abgekartetes Spiel. Das war doch ein abscheulicher Justizskandal. Und in der Folge von der Kreuzigung mussten seine Freunde und seine Schüler mit dem Schlimmsten, mit dem Allerschlimmsten rechnen. Trauer, Entsetzen, Angst hat sie am Todestag von Jesus gepackt. Ich werde gehen und ihr werdet weinen und klagen und todtraurig sein. Nur gut, dass der nächste Tag dann ein jüdischer Feiertag gewesen ist. Da mussten die hohen Priester die Füße stillhalten. Aber für die Jünger war das kein Jubeltag, sondern für die Jünger war das ein ganz, ganz furchtbarer Tag. Das hat sich mit der Auferstehung Jesu dann geändert. Da ist tatsächlich ihre Trauer in Freude verwandelt worden. Allerdings machen wir uns das ruhig auch mal bewusst. Bei den Jüngern hat es ein bisschen gedauert, ne? Bis die Freude sich durchgesetzt hat. Zunächst erstmal haben sie es ja nicht geglaubt. Zunächst haben sie es ja überhaupt nicht wahrhaben wollen. Aber nach und nach gewinnen die Freude und die Euphorie die Überhand. Jesus lebt. Der Tod ist besiegt. Gewissheit und Überzeugung, Gewissheit über die Herrlichkeit und über die Überlegenheit Jesu bricht sich Bahn und dringt tief ins Herz hinein. Jesus sagt seinen Jüngern, ich gehe weg und ihr bleibt zunächst erstmal traurig zurück. Das war damals für die Jünger ihr ureigenstes Erlebnis. Das war eine historische Erfahrung und nur die Jünger haben in dieser Weise den Schmerz und die Trauer erlebt. Und nur die Jünger konnten auch in dieser Weise die Auferstehungsfreude erfahren. Und doch gilt diese Aussage, ich gehe und für euch bleibt zunächst erstmal Trauer zurück, auch für uns heute. Denn bis heute werden Geschwister aus der Gemeinde Jesu weltweit verfolgt. Sie werden in Angst und Schrecken versetzt. Sie werden mit dem Leben bedroht. Viele erleiden Unsägliches, weil sie an Jesus glauben. Und dann erfahren wir immer wieder dieses Unbeschreibliche, dass unsere Geschwister in der Verfolgung eine tiefe, innige Beziehung zu Jesus erfahren und einen Beistand erleben und eine Freude an Jesus, die wir uns kaum vorstellen können. Und ihr Lieben, da gewinnt die Liedzeile, in dir ist Freude in allem Leide. Eine beeindruckende Faszination. Denn die Gegenwart des auferstandenen Jesus durch seinen Heiligen Geist ermöglicht es, so eine tiefgründige Freude zu erleben. Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Das ist eine Zusicherung, die Jesus uns gibt, auch uns heute. Aber diese Zusicherung werden wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes erleben. Nur in seiner Kraft wird das für uns Wirklichkeit werden. Nun, die meisten von uns erleben ja in ihrem Umfeld gar nicht mal unmittelbar die Feindschaft von einer gottlosen Menschheit. Wir leiden kaum unter der Gottlosigkeit, aber wir leiden an der Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Und diesem Frust, dieser Trauer, diesem Schmerz sind wir ausgesetzt. Und wir können eigentlich nur insofern gelassen und gehalten, gefasst und getröstet sein, als dass wir um den Beistand Jesu, seine Gegenwart durch den Heiligen Geist wissen. Und darum, lasst uns genau darum beten, für unsere Geschwister in der Verfolgung, dass ihre Trauer und ihr Schmerz durch den Heiligen Geist in Freude verwandelt wird. Lasst uns auch für uns beten, dass wir nicht immer nur auf die Missstände in dieser Welt starren, sondern dass wir uns von der Freude der Gegenwart unseres Herrn und Heilandes durchleuchten und durchdringen lassen. Du hast mich froh gemacht, haben wir eben gesungen. Manchmal habe ich das Gefühl, naja, so ein bisschen Freude ist ja auch noch da, aber es ist alles so schlimm. Lasst uns bitte viel, viel mehr darauf gucken. Jawohl, du hast mich froh gemacht. Ja, du bist durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig. Ja, Wiedersehen mit Jesus macht alltäglich Freude. Und nicht immer nur auf das Schimpfen und Meckern und Motzen, was da alles nicht so gut ist. Das sieht unser Herr sowieso. Aber noch leben wir im Glaubensmodus und noch nicht im Modus des Schauens. Aber da kommen wir hin. Und deswegen der dritte Gedanke. Jesus sagt, ich gehe weg. Aber am Ende erlebt ihr Freude ohne Ende. Und das wird das Ende aller Fragen sein. Ich gehe weg. Aber am Ende erlebt ihr Freude ohne Ende. Und das wird das Ende aller Fragen sein. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden wir ihn tatsächlich mit unseren eigenen Augen sehen. Und die Freude darüber wird unbeschreiblich und unübertroffen sein. Und jetzt hoffe ich, dass jeder von euch solche Erfahrungen, solche Ereignisse und solche Zeiten kennt, wo ihr gesagt habt, ich könnte platzen vor Freude. Zumindest, dass ihr euch mal zurückerinnert, wie das gewesen ist, als ihr platzen konntet vor Freude. Ja, also da war eine Mathematikarbeit und ihr habt die Mathematikarbeit geschrieben und ihr habt sie zurückbekommen und es war besser, als ihr jemals gedacht habt. Keine 4, sondern echt eine 1 minus. Ich glaube es nicht. Okay, also unfassbare Freude. Ich hoffe, ihr konntet das noch. Oder ihr habt den Mensch fürs Leben, also den Partner und die Partnerin fürs Leben gefunden. Ja! Hoffentlich konntet ihr euch freuen darüber und könnt es heute noch. Ja, ich sehe da so zwei, die sich heute immer noch freuen. Super. Oder ihr habt ein gesundes Kind geschenkt bekommen. Da ist ein gesunder Mensch auf die Welt gekommen. Oder ihr habt eine OP überstanden und ihr wurdet aus dem Krankenhaus als geheilt entlassen. Oder ihr habt den wunderschönsten Urlaub eures Lebens erlebt. Ich hoffe, wir können uns tatsächlich über solche Dinge freuen und konnten sie genießen. Solche Freude stellt ja alle Sorge und alle Anstrengung und alle Anspannung bei weitem in den Schatten. Und so und noch viel, viel größer, noch viel herrlicher wird es sein, wenn wir Jesus sehen. Denn dann geht es nur noch darum, dass wir den sehen, der uns persönlich kennt, der uns persönlich liebt. Dann geht es nur noch darum, dass wir den sehen, der für dich und für mich gelebt hat, der für uns sein Leben geopfert hat, der für uns gestorben ist. Wir werden den sehen und nur darum wird es gehen, den sehen, der für uns die Trennung von Gott durchlitten hat, der ins Totenreich hinabgestiegen ist und der dann wieder auferweckt wurde und für uns den Himmel vorbereitet hat. Ihr Lieben, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Und dann werden wir keine Fragen mehr haben. Einer meiner Dozenten auf dem theologischen Seminar hat bei der einen oder anderen Frage, die wir gestellt haben, keine schlüssige Antwort geben können. Das hat ihn sehr sympathisch gemacht. Und er hat dann gerne gesagt, ihr Lieben, da können wir ja dann nachfragen, wenn wir im Himmel sind. Mit dem Nachsatz, falls uns das dann noch interessiert. Ich bin der Überzeugung, das wird uns alles im Himmel nicht mehr interessieren. Denn dann wird nur das Schauen unseres Heilandes allein Grund unsere Freude und Anbetung sein. Wiedersehen macht Freude. Amen.